Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Sabine Funk. Ich bin Diplompsychologin und unterstütze Menschen bei der Navigation durch eine Welt, in der es von allem zu viel gibt. Heute ist Montag, der 4. März und ich habe das Glück, Ihnen sonnige Grüße aus Portugal schicken zu können. Aber egal ob zu Hause in Hamburg oder unterwegs, dieser Podcast ist Pflicht für mich. Daher setze ich mich jetzt auch mit einem Galau in die portugiesische Sonne und lausche Episode 90. Gute Unterhaltung!
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Frechheit aus Portugal. Aber natürlich, Sabine, gönnen wir dir deine sonnigen Tage im Süden. Also, bei der Gelegenheit vielleicht auch viele Grüße an unsere Hörer, die wir nicht nur in Hamburg haben, sondern auch verteilt über die ganze Welt, unter anderem in Indien, Ägypten, auf den britischen Jungferninseln und eben auch in Portugal. Was steht heute hier in Hamburg auf dem Plan? Wir hatten es befürchtet. Der Streit um die geplante Baustelle in der Reventlowstraße eskaliert. Der neueste Stand gleich. Außerdem ein ziemlicher Nostalgietrip, und zwar an die Originalorte der berühmtesten Hamburger Clubs. Wer sich danach nicht nochmal jung fühlt, dem können wir auch nicht helfen. Und zum Schluss ein Thema. Ich sag mal, danach müssen wir alle durchatmen. Warum? Weil es einfach nur verdammt traurig ist. Aber, liebe Podcast-Freunde, wenn Sie bis zum Ende durchhalten, werden Sie verstehen, warum wir uns für dieses Thema heute entschieden haben. Kinderdemenz. Wir starten jetzt. Wie konnte es nur so weit kommen, dass eine geplante Baustelle über eine Distanz von nur 700 Metern so eine hochemotionale Debatte auslöst? Die Verantwortlichen im Bezirksamt Altona, die Politiker in der Bezirksversammlung und die Anwohner und Händler vor Ort werden sich das auch fragen. Egal auf welcher Seite sie jeweils stehen. Wir sprechen natürlich von der Reventlowstraße, ein Dauerbrenner. Und möglicherweise ist der Tiefpunkt der Diskussion noch gar nicht erreicht. Abendblatt-Lokalreporterin Kathi Krause ist zugeschaltet. Als erstes erzähl uns doch bitte von der letzten Bezirksversammlung, in der das Thema erneut auf der Tagesordnung stand. Und bevor wir über die mit Spannung erwartete Abstimmung über das weitere Vorgehen sprechen, Kathi, wie war denn die Stimmung vor Ort?
Die Stimmung war wie in den vorausgehenden Sitzungen sehr aggressiv, sehr unangenehm. Andere haben es so geschildert, dass sie es als sehr unversöhnlich, also die Lager stehen sich so unversöhnlich gegenüber. Es wird sehr gegrölt. Und es war aber auch innerhalb der politischen Gremien, also die Politiker waren auch es war einfach eine aufgeladene, aufgeheizte Stimmung, so müsste man es sagen.
Oh, Backe. Ist ja immer schon schlecht, wenn Aggressivität und Politik zusammentreffen. Kathi, wie ist denn die Abstimmung ausgegangen?
Die war knapper als erwartet, weil sich die Linken doch nochmal zurückgezogen haben. Aber es gibt eine knappe politische Mehrheit für die Aussetzung der Baumaßnahme Reventlowstraße.
Das ist erstmal das Ergebnis, aber wir haben es, glaube ich, auch schon so oft wiederholt. Und Stefanie von Berg betont ja auch immer wieder, und da hat sie ja sachlich erstmal recht, sie ist keine Politikerin, sie ist zwar politisch gewählt, aber keine Politikerin, und sie ist nicht an diesen Beschluss gebunden.
Sagt sie. Also es ist so, dass in dieser Bezirksversammlung, sie war selbst nicht anwesend, weil sie im Urlaub war, aber sie hat ja einen Vertreter, den stellvertretenden Bezirksamtsleiter, der hat nochmal betont, dass man die Maßnahmen an der Maßnahme festhält und nochmal eins draufgesetzt, weil er gesagt hat, man wird auch jetzt nicht diese juristische Überprüfung abwarten, die Politiker angekündigt haben, sondern jetzt weitermachen. Also man wird jetzt sozusagen diesen Beschluss beanstanden, so ist das formal geregelt, dann muss man das juristisch erklären, warum man also der Meinung ist als Bezirksverwaltung, man möchte das also nicht umsetzen. Und dann haben die Politiker die Möglichkeit, dagegen anzugehen, das juristisch zu überprüfen. Aber sie werden währenddessen vorbereitende Maßnahmen ergreifen. Es sollen ja zum Beispiel Bäume gefällt werden und die Straße eingerichtet werden, etc., die Baustelle. Das wollen die jetzt trotzdem weiterhin angehen.
Ja, und das ist dann natürlich auf jeden Fall für die Gegner dieser Maßnahme, finde ich, so eine Eskalationsstufe. Allein schon, wenn dieser Begriff fällt, das muss ja so sein, aber trotzdem ist das, finde ich, immer hardcore, wenn es dann plötzlich heißt, ja, da werden auch Bäume gefällt und wir fangen jetzt schon mal an. Also, dass sich das in diesem weiteren Verlauf jetzt erst recht zuspitzt, das gilt doch wohl als gesichert.
Das spitzt sich zu, gibt es. Ich sage mal, es bestand vielleicht noch so eine kleine Hoffnung, dass es in der Bezirksversammlung vielleicht auch durch die Linken, die hatten ja diesen Alternativantrag mit einer Art Versuch von Kompromiss. Man hofft dann ja immer, es kommt vielleicht noch so ein Kompromissvorschlag, aber der kam nicht und es gibt eben nur diese beiden Lager und die beiden Möglichkeiten und das spitzt sich eben in der Diskussion weiter zu.
Jetzt gibt es ja noch einen Punkt, der möglicherweise für die weitere Diskussion interessant sein könnte. Es geht um Akteneinsicht und um ein Datum. Kannst du uns das nochmal bitte erklären?
Also es haben mehrere Politiker Akteneinsicht genommen, also in diese Bauakte, in diesen Vorgang. Und es haben es auch mehrere in der Ausschusssitzung kommuniziert, dass es da Ungereimtheiten geben soll. Also die Bezirksamtsleitung, also Frau von Berg, bezieht sich ja darauf, dass sie sagt, sie müsse jetzt sozusagen diese Baumaßnahme weiterführen, weil man schon an einem Planungsstand ist, wo es Steuergeldverschwendung wäre, wenn sie jetzt zurückgeht. Also sie würde sich regresspflichtig machen, es würde Schadensersatzforderungen geben. Und da ist natürlich der Zeitpunkt, wann wurde was ausgeschrieben, wann ist eine Firma sozusagen in Vorleistung getreten und könnte eben Regress fordern, eben sehr wichtig. Und diese Akteneinsicht hat, so wird es gesagt, von mehreren Politikern ergeben, dass trotz dieses schon mehrheitlichen Beschlusses von vor 2 Wochen in einem Verkehrsausschuss für eine große Mehrheit aller Fraktionen bis auf die Grünen für eine Verschiebung gestimmt hatten, es offenbar von der Bezirksverwaltung weiter forciert worden ist, auch die Ausschreibung, die dann eben diesen Regress oder Schadensersatz in Gange bringt. So, die Frage ist eben, zu welchem Zeitpunkt wurde was gemacht und wann tritt dieser Schadensersatz ein? Also, was die Politik da sozusagen dem Bezirksamt vorwirft, ist, man hat Fakten geschaffen, um überhaupt diese Grundlage zu schaffen, dass man jetzt sagt, oh, wir sind aber jetzt schadensersatzpflichtig, das Geld ausgegeben worden, wir müssen weitermachen.
Ja, und es bleibt ja nach wie vor für, ich sag jetzt mal, für einen Außenstehenden wie mich, bin da kein Außenstehender mehr im klassischen Sinn, weil ich mich ja da auch dank deiner Berichterstattung fast täglich mit beschäftige, aber trotzdem, es geht um 700 Meter, ne? Also das ist wirklich verrückt und sie verknüpft möglicherweise, korrigier mich Kathi, aber wenn ich jetzt so weit gehe, dass ich sage, Stefanie von Berg verknüpft möglicherweise auch ihre, in Anführungszeichen, Karriere jetzt mit diesem Projekt, denn von der anderen Seite aus politischer Richtung gibt es Stimmen, die schon mal Sie darauf, ich sag mal, dezent hinweisen, dass das mit Ihrer Wiederwahl schwierig werden könnte.
Genau, die SPD hat in der Bezirksversammlung ganz klar eine Drohung formuliert. Und zwar hat der SPD-Fraktionschef gesagt, dass man ja die grüne Bezirksamtsleiterin mitgewählt hätte, im guten Glauben darin, dass es eine gute Zusammenarbeit gäbe, wie in den vergangenen Jahrzehnten zwischen Bezirksverwaltung und Politik. Und man sei eben so enttäuscht und das, was sie jetzt tue, würde ihr bei der nächsten Wahl, und die ist 2025, auf die Füße fallen. Also man macht sehr deutlich, dass man offenbar sie nicht mehr unterstützen will. Zeitgleich muss man halt einfach auch mal sagen, dass dieser Fall, wie auch immer er jetzt weitergeht, eigentlich nicht mehr gut ausgehen kann. Also es machen sich ja sozusagen beide Seiten, werden einen Schaden nehmen. Also wenn das jetzt juristisch überprüft wird und es kommt heraus, das, was die Bezirksverwaltung gemacht hat, war nicht in Ordnung, fällt es auf die Bezirksverwaltung zurück und lässt ein Geschmäckler zurück. Wenn herauskommt, das ist alles richtig so, lässt es aber auch einen Schaden an der Politik irgendwie, die sich nicht durchsetzen kann und trotz politischer Mehrheit eigentlich nichts tun kann. Und die Bürger werden sagen, wieso haben wir jetzt Bezirkswahlen und warum wähle ich sie eigentlich, wenn das gar keinen praktischen Mehrwert für mich hat.
Kathi, also völlig verfahren die Kiste, wie das ausgeht, weiß man nicht. Zahlt das jetzt auf Politikverdrossenheit ein, ja oder nein, vor Ort möglicherweise schon, egal wie die Entscheidung ausfällt. Was ich dich nochmal fragen wollte im Hinblick auf einen möglichen Kompromiss, wir müssen ja nochmal festhalten, dass beide Seiten ja pro Ausbau-Veloroute sind, sie einigen sich nur nicht über den Zeitpunkt.
Genau, hast du genau richtig erkannt. Es sind 700 Meter Baustelle und grundsätzlich sind eigentlich alle einer Meinung. Sie sind für den Ausbau der Veloroute. Es geht nur darum, zu welchem Zeitpunkt. Die einen sagen jetzt sofort, die anderen sagen, geht es nicht etwas später, wir möchten noch Luft holen, wir brauchen noch eine Zufahrt über die Parkstraße, damit wir als Händler besser zurechtkommen. Manche Anwohner sagen, es ist gerade einfach sehr viel. Ist es wirklich ein 7-Jahres-Zeitfenster, wenn man jetzt eine Pause einlegt? Auch das ist ja so eine Frage. Es ist grundlegend, eigentlich ist man gar nicht so weit voneinander entfernt, dafür, dass man so weit sich streitet.
Vielleicht ist ein Mediator eine Idee? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber selten war eine Kiste so verfahren. Der Streit über den richtigen Zeitpunkt für eine von allen befürwortete Baustelle. Kaum zu glauben. Danke an unsere Lokalreporterin Kathi Krause. Woran merken wir, dass wir alt werden? Zum Beispiel, wenn wir mit der einen oder anderen Funktion auf unserem neuen Handy nicht klarkommen. Oder aber, wenn wir jüngeren Menschen von unseren Lieblingsclubs erzählen und wir dann in deren Gesichtern nur ein Fragezeichen sehen. Aber wir selbst, wir kommen natürlich sofort ins Schwärmen. Und dieses Gefühl können wir jetzt noch ein bisschen verstärken, alte Erinnerungen aufleben lassen. Denn unser Kulturredakteur Tino Lange hatte eine ganz wunderbare Idee und dabei spielt sogar sein Fahrrad eine Rolle. Herausgekommen ist ein großartiger Artikel, der uns alle in eine vielleicht glorreiche Vergangenheit versetzt. Tino, erzähl mal bitte, was war der Ausgang deiner Idee?
Ja, also die Grundidee war einfach, gerade wo wir jetzt wieder das Thema Clubsterben akut sozusagen betrachten müssen mit Wagenbau, Funkbüro, Astra-Stube, PAL und so, dass es natürlich schon sehr viele legendäre oder weniger legendäre Clubs in Hamburg gab. Bestimmt 50 Namen, die einem noch einfallen würden, wenn man länger forscht, von Clubs, die einfach in irgendeiner Form verschwunden sind. Da habe ich mir einfach 10 rausgesucht, die A, eine wirklich große Bedeutung hatten für die Musikszene in der Stadt und B, die auch vom Ort her komplett verändert sind, wo halt einfach was Neues gebaut wurde, die wegplaniert wurden oder umgewidmet in ein Restaurant oder ein Hotel drauf errichtet. Ja, dann habe ich mich aufs Rad geschwungen und habe einfach 10 abgeklappert, von Barmbek Nord bis über St. Pauli bis Eimsbüttel.
Ja, in so einer Auflistung, da muss natürlich ein Club immer rein. Der steht ja weltweit eigentlich auch für Hamburg, nämlich der Star Club, den hast du ja auch mit drin. Und dann kommen so Namen, also ich habe sofort Bilder im Kopf gehabt und ich glaube, das geht vielen so hier in Hamburg, die eine bestimmte Altersgrenze auf jeden Fall überschritten haben. Madhouse, Trinity, das ist alles drin in deinem Artikel. Und dann bist du ja auch vor Ort gewesen und hast geguckt, was ist eigentlich an den alten Standorten noch übrig. Manchmal sieht man noch was, manchmal auch nicht. Pick doch mal ein, zwei raus, wo du sagst, da ist eine bestimmte Geschichte, eine besondere Geschichte dahinter.
Ja, besonders spannend ist für mich vor allen Dingen das Palladium in Barmbek Nord an der Bramfelder Straße. Das war in den 50ern ein Kino, danach war es ein Tanzpalast, wo aber auch Schlagerstars live aufgetreten sind wie Marianne Rosenberg, Baccarat. Und dann war es in den 90ern halt ein Techno-Club bis 96. Und dann wurde er geschlossen wegen ja, Türsteherstreits und so das Übliche damals. Und seitdem ist da nichts passiert. Also Disco-Kugel hängt da noch drinnen.
Ist nicht wahr.
Empor ist noch da, die Schnapsbar ist noch sozusagen befüllt und ja, staubt so seit Jahrzehnten vor sich hin. Ach, das finde ich natürlich interessant. Und dann natürlich das Kontor aus Leder Schüler am Berliner Tor, wo halt das Front in den 80ern, 90ern da war, weltweit einer der ganz renommierten Haus- und Schulenclubs, wo wirklich eine Menge los war, sage ich jetzt mal. So
in jeder Hinsicht.
Wo aber auch noch andere Clubs drin waren, wie Danny's Pan, wo Mike Krüger sozusagen berühmt wurde, wo Otto seine ersten Auftritte gemacht hat, wo Reinhard May gespielt hatte, wo auch früher der Cotton Club drin war und Rockclubs wie Zillow, Tonwerk. Ja, und dieses Gebäude wurde 2019 geräumt, weil es einsturzgefährdet ist und wird jetzt abgerissen. Und ist halt eben auch weg.
Und gehen wir nochmal ein paar andere Namen durch. Wir können jetzt nicht alle erörtern. Und wie gesagt, dieser Artikel von dir, der liest sich wie eine Zeitreise. Es ist einfach herrlich und faszinierend, allein die Namen nur nochmal zu sehen. Was ist heute beim Star Club?
Beim Star Club ist heute die Hamburger Alm hinten drin. Ist so ein Mallorca Party Location. Und vorne die Kneipe Highway, die ganz gemütlich ist, wo man sein Bierchen zischen kann, ein bisschen Oldschool-Rock hören kann und so. Aber der Star-Club, das an sich gab es ja nur bis 69. 83, als das Salambo dann da drin war, das Live-Sex-Kabarett, ist es dann abgebrannt. 86 abgerissen und dann halt neu bebaut. Also der historische Star-Club ist auch halt Geschichte. Es gibt nur noch eine Gedenktafel mit den Namen, die da gespielt haben.
Ja, und da gab es ja immer noch mal wieder so den Versuch, das wieder aufleben zu lassen. Das ist ja dann auch alles immer ganz furchtbar gescheitert. Madhouse?
Ja, Madhouse ist auch interessant. A, weil es 30 Jahre lang neben dem Grünspan der Rockclub in Hamburg war. Und alle Rockstars, die in Hamburg aufgetreten sind, haben halt eben auch gefeiert. Von Meat Loaf bis Mick Jagger, David Bowie. Es war eine Institution. So, und dann 96 ist dann das alte Madhouse abgerissen worden. Das neue zog dann in den Keller. Bis 2000. Und dann zerfasert sich das so. Die Inhaber haben entweder aufgegeben oder sich zerstritten, haben Konkurrenz-Madhouse gegründet. Am Hans-Albers-Platz in Niendorf gab es dann zwischendurch auch eins. Und ich glaube so 2006, 2007 spätestens verliert sich dann die Spur. Und im wirklichen Madhouse sozusagen, da gab es dann so eine Wodka-Lounge, dann noch so ein Club Infinity, wo Black Music und Russian Disco lief. Und dann zuletzt 2017 bis 2022 das Yoko. was vorher ein Karo-Viertel war, wo halt eben auch Techno, aber auch anderes dann gefeiert wurde.
Ja.
Aber wie gesagt, Pandemie und Lärmschutz, das waren so die zwei großen Abrissbirnen der letzten Jahre, die nicht nur das Joko sozusagen beerdigt haben.
Ja, und wir sollten ja auch nicht immer nur in die Vergangenheit gehen und sagen, früher war alles, das stimmt ja nicht, früher war vieles anders auf jeden Fall. Und wir erinnern uns ja gerne auch an die schönen Zeiten. Sag mal, und wie hieß dieser Club, wo dann Dieter Bohlen und dieser Michael Ammer, dieser Partykönig immer unterwegs waren? Das war doch irgendwo in Eimsbüttel, oder? Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Ich glaube aber, der ist auch in deiner Liste drin.
Ja, sagen wir so, Dieter und Michael, die waren ja nicht nur in dem Club, den du meinst, unterwegs, sie waren in vielen Clubs unterwegs. Aber natürlich ganz maßgeblich war das Trinity.
Ja, ja, genau.
Wo heute der Delphi Showpalast drin ist. Das war halt eben Hamburgs Antwort auf das Studio 55. Eine monströs teure Anlage und Lichtanlage drin, wo wirklich die Haute Volée da wild geballert hat. So bis Anfang der 90er. Dann sackte das so ab. Und ja, und Ammer und Bohlen und deren Entourage zogen dann weiter ins Trax an Altländer Straße, in den Kasematten hinter den Deichtorhallen. Ich glaube, im Jays haben sie sich auch noch rumgetrieben, im Feldstraßenbunker, wo heute das Übel und Gefährlich drin ist. Ja, viele Clubs haben halt einfach sozusagen den Namen und das Konzept hat eben gewechselt und die Betreiber. Aber die Adresse an sich ist immer ein Club geblieben. Zum Beispiel Reeperbahn 136, wo die Beatles damals im Top Ten gespielt haben. Dann war es das Lacage, Elektroclub und aktuell ist es halt das Mundo. Und das gibt es schon seit 2008. Also hat, glaube ich, so mit den längsten Bestand an der Adresse.
Eine absolute Empfehlung von Becker am Morgen. Tino Langes Artikel auf abendblatt.de. Lost Places und Neubauten, 10 legendäre Hamburger Clubs und was aus ihnen wurde. Viel Spaß und gute Erinnerungen beim Lesen und danke natürlich auch an Tino. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, es kann sein, dass einige Hörer jetzt aus dieser Episode aussteigen. Und wir hätten vollstes Verständnis, denn das Thema Kinderdemenz ist definitiv hart zu ertragen. Aber wir denken, wir sollten uns damit beschäftigen. Aufhänger für uns war unter anderem auch der Tag der seltenen Erkrankungen. Außerdem hat sich unser Verein Abendblatt Hilft auf die Fahne geschrieben, Menschen, die mit dieser Erkrankung leben, zu unterstützen. Egal, ob den direkt Betroffenen dabei geholfen wird oder den Angehörigen. Dazu gleich mehr. Zuerst brauchen wir ein bisschen Hilfe bei der Einordnung und bei der Erklärung, was Kinderdemenz eigentlich ist. Das übernimmt Dr. Frank Stehr. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast-Studio. Sie sind Vorsitzender der NCL-Stiftung hier in Hamburg. NCL, erklären Sie uns bitte diese Abkürzung und was sich dahinter verbirgt.
Ja, leider kennen die wenigsten Menschen überhaupt, dass es NCL, die neuronale Ceroid-Lipofuscinose, vereinfacht ausgedrückt Kinderdemenz gibt. Es ist eine genetisch bedingte Stoffwechselkrankheit und die hat zur Ursache, dass die Recyclinghöfe der Zelle nicht mehr richtig funktionieren. Die Kinder, die davon betroffen sind, die entwickeln sich bis zum Einschulalter ganz normal, ganz altersgerecht. Alles soweit okay. Und dann geht's relativ harmlos los, dass sie auf einmal schlechter sehen können. Der Sohn des Stiftungsgründers, der Tim, der hatte damals die Probleme, zum Beispiel in R und P zu unterscheiden. Man geht zum Augenarzt, zum Optiker und das Problem ist, dass eine sehr rasche Sehverschlechterung stattfindet. Die Kinder, die erblinden innerhalb von 1 bis 3 Jahren. Was schon schlimm genug ist. Das nehmen sie bewusst wahr, dass sie eben nicht mehr sehen können. Aber die Krankheit, die genetisch bedingt ist, das heißt quasi jede Zelle ist betroffen, es macht sich aber als erstes im Auge und dann im Gehirn bemerkbar, das führt dazu, dass die Kinder auf einmal schulische Probleme bekommen. Haben auf einmal Probleme, sich was zu merken. Es findet so eine Rückentwicklung statt. Haben Probleme mit dem Rechnen, mit dem Lesen auf einmal. Und da macht sich dann diese Demenz bemerkbar.
Das ist der Beginn.
Das ist dann quasi der Beginn, beziehungsweise es geht eben schon los mit den Augen. Und neben der Demenz gibt es eben noch weitere Symptome bei dieser Erkrankung.
Welche sind das?
Neben der Demenz und Erblindung ist es so, dass dann später epileptische Anfälle auftreten können und auch noch motorische Probleme. Das heißt, irgendwann sind die Kinder an den Rollstuhl gefesselt und werden schwere Pflegefälle und in der Regel nicht älter als 20, maximal 30 Jahre.
Das heißt, diese Krankheit ist tödlich?
Ja.
Dr. Stehr, gibt es irgendwelche Anzeichen dafür oder irgendwelche Hinweise, wer für diese Krankheit anfällig ist?
In dem Fall kennt man den Grund. Bei vielen Altersdemenzen kennt man nicht den Grund. Da kennt man Risikofaktoren.
Ja.
NCL wird, man sagt dazu, autosomal rezessiv vererbt. Was bedeutet das? Vater und Mutter sind beide Träger der Krankheit.
Aber wissen es nicht.
Eben, die wissen es nicht. Bei ihnen kommt es nicht zum Ausbruch der Krankheit. Und nur wenn beide Träger sind, ist immer ein Risiko gegeben von 25%, dass das Kind diese Krankheit bekommt.
Aber können sich die Eltern denn, also würden Sie jetzt sagen, Eltern sollten sich immer vorher testen lassen? Kann man das rauskriegen oder ist es Pech?
Man könnte rein theoretisch darauf testen. Man kennt zum Beispiel bei dieser Form, die ich gerade beschrieben habe, der sogenannten juvenilen NCL-Form, da weiß man, dass die Fehler vorliegen im sogenannten CLN3-Gen. Man weiß, wo sich das befindet und man weiß auch, wenn da bestimmte Fehler vorkommen, dass es zu dieser Krankheit kommen kann. Das heißt, ja, man könnte vorher darauf testen. Nur man muss dazu sagen, wir sind alle Träger bzw. Trägerinnen für solche Erbkrankheiten. Und ich kann Ihnen auch nicht sagen, für welche 20 oder 30 Erbkrankheiten ich selber Träger bin. Aber nur zu wissen, ja, man könnte darauf testen, nur weil es in der Regel in der Familiengeschichte vorher nie aufgetreten ist.
Kommt man nicht drauf.
Kommt man nicht drauf, man würde nicht darauf testen. Es kommen erst im Einschulalter diese Probleme und das bedeutet, dass die Eltern in der Regel mehrere Jahre von Arzt zu Arzt rennen, bis sie überhaupt wissen, was ihr Kind hat.
Ich sage Ihnen mal, was jetzt viele Menschen natürlich denken und ich gehöre leider auch dazu. Oh, ein Glück, dass mein Kind davon verschont geblieben ist. Also es ist einfach nur menschlich, oder? Was können wir denn tun? Gibt es eine Möglichkeit, wie wir helfen können, auch Ihrer Stiftung?
Also man kann auf jeden Fall helfen durch Spenden, ganz klar. Also kurzer Hinweis, unsere Homepage ist ncl-stiftung.de.
Kommt auch nochmal in die Shownotes rein.
Und da einerseits erstmal sich zu informieren und es geht darum, einfach auch andere auf diese Krankheit aufmerksam zu machen. Und das hilft zum Beispiel Kinderärzte, Augenärzte mal darauf hin, zu weisen, dass es so eine seltene Krankheit gibt, Kontakt zu uns aufzunehmen. Und manchmal sind so Sachen wie, man hat Geburtstag und sagt, Mensch, ich habe ja eigentlich schon alles. Dann auf Geburtstagsgeschenke zu verzichten und seinen Gästen zu sagen, Mensch, spendet doch bitte hierhin. Da gibt es also wirklich viele Möglichkeiten und gerne auf mich zukommen, wenn man helfen möchte. Wir haben da wirklich viele Ideen, wie man das Thema weiter voranbringen könnte. Denn wie Sie sich vorstellen können, Forschung ist kostenintensiv, aber über die Forschung, da gehe ich davon aus, dass unser Ziel, dass wir wirklich dann irgendwann NCL heilbar machen können.
Danke Dr. Frank Sterr von der NCL-Stiftung hier in Hamburg. Bewusstsein schaffen. Dazu versuchen wir hier heute Morgen auch etwas beizutragen. Unsere Chefreporterin Miriam Opresnik hat eben mitgehört und du, Miriam, kannst uns über eine wahrscheinlich europaweit einmalige, vielleicht sogar weltweit einmalige Einrichtung berichten, die wir hier in Hamburg haben und die sich speziell um Kinder kümmert, die unter dieser furchtbaren Krankheit leiden. Was ist das für eine Einrichtung?
Genau, es gibt die Schule Hirtenweg in Altona und das ist vermutlich, so wie du es gesagt hast, die Schule in Europa oder sogar auf der Welt, die die meisten Kinder mit Demenz hat. Und das kommt einfach daher, dass hier in Hamburg vor einigen Jahren eine Studie begonnen hat. Das war damals auch weltweit ziemlich einmalig, diese Studie. Und da wurden betroffene Familien aus der ganzen Welt nach Hamburg geholt, um daran teilzunehmen. Und da die Kinder ja trotz ihrer Krankheit weiterhin schulpflichtig sind, sind die also alle auf diese Schule Hirtenweg gekommen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil dieses Pharmaunternehmen, das die Studie finanziert hat, hatte für die betroffenen Familien ein Hotel angemietet. Und dieses Hotel lag eben im Einzugsgebiet der Schule. Und daher sind die Kinder alle dahin gekommen.
Miriam, was ich mich gerade frage, wie bekommt man denn für diesen Bereich überhaupt das entsprechende Personal? Das ist doch wahrscheinlich extrem schwer, gerade heutzutage diese speziell geschulten Lehrer zu finden.
Oh Marcel, da ist schwierig oder problematisch oder so überhaupt kein Ausdruck. Also es gibt ja manchmal so Situationen im Job, wo auch wir als Journalisten total mit den Wörtern ringen. Und ich glaube, das war so eine Situation. Also das, was ich da gesehen habe, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen in all meinen Berufsjahren. Also das ist eine Sonderschule für den besonderen Förderbedarf Körper und geistige Entwicklung. Das heißt, viele Kinder haben eine geistige und körperliche Behinderung. Da gibt es zum Beispiel Kinder nach Schlaganfällen oder auch mit ALS oder Muskeldystrophie. Und eben diese 12 Kinder waren es mal mit Kinderdemenz. Und das bedeutet einfach auch, dass da wirklich schwer kranke und behinderte Kinder bis zum Letzt, muss man leider sagen, zur Schule gehen dürfen. Das heißt, selbst wenn die blind sind oder taub sind oder auch nicht mehr in einem normalen Stuhl sitzen können oder noch nicht mal mehr in einem Rollstuhl, sondern so halb liegend den Tag verbringen müssen, selbst dann dürfen die dort weiter in die Schule gehen, einfach aus dem Grund, weil wir eine Schulpflicht haben. Wobei wir da vielleicht auch sagen müssen, das ist ganz toll, dass es das gibt und unglaublich, was die Lehrer da für einen Einsatz zeigen. Aber natürlich stellt man sich auch da ein bisschen die Frage, Mensch, wie lange können wir eigentlich an so einer Schulpflicht festhalten? Und brauchen wir irgendwann in Deutschland oder in unserem Gesundheitsschulsystem eigentlich noch eine andere Möglichkeit für diese Kinder, beispielsweise Hospizplätze oder Tagespflegeplätze, wo man eben sagt, Mensch, da sind die fast noch besser aufgehoben als bei uns in der Schule, wo wir ja nebenbei auch Kinder beschulen wollen, die ihren Schulabschluss machen sollen.
Ich hatte eben Dr. Frank Sterr ja auch schon in unserem Interview die Frage gestellt, wie man helfen kann. Die Frage stelle ich dir jetzt auch, obwohl nicht wir beide speziell jetzt sofort helfen können. Aber das Abendblatt an sich kann helfen, weil wir unterstützen mit unserem Verein Abendblatt hilft auch diese Einrichtung.
Genau, das ist ganz großartig, was unser Verein da auf die Beine stellt. Und auch, es steht jetzt im Raum, dass man für eine betroffene Familie, glaube ich, den Umbau eines Autos finanziert. Das muss man sich auch nochmal klar machen, ne? Was diese Familien finanziell einfach vor Einbußen haben. Die Eltern können einfach zum Teil gar nicht mehr arbeiten. Aber was mir ganz wichtig wäre, vielleicht auch, wie man helfen kann, ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass man so ein Thema ins Bewusstsein bringt. Dass man den Leuten auch klar macht, das wollten wir ja so ein bisschen erreichen mit unserer Geschichte, guck mal, es gibt diese Krankheit. Und ich weiß, viele Leute sagen jetzt wahrscheinlich, oh, ich will da gar nichts drüber wissen, das belastet mich, das macht mich traurig. Ich glaube hier immer irgendwie, Aufklärung ist so das Beste, dass man es ins Bewusstsein kriegt und die Leute davon hören, darüber reden und dann eben auch vielleicht sagen, Mensch, ich möchte da irgendwie helfen, mir geht's so gut, ich habe zwei gesunde Kinder oder ein gesundes Kind oder was auch immer. Ich möchte anderen ein bisschen helfen, die wirklich zum Teil richtiges Schicksal haben. Wir haben ja eine Familie hier, über die wir berichtet haben, die haben ja drei betroffene Kinder. Eins davon ist jetzt schon gestorben.
Ohne Worte. Also es fehlen einem einfach die Worte bei dieser Krankheit. Mirjam, und als wir im Vorfeld auch in der Redaktion darüber gesprochen haben, dass wir uns das auch noch zum Wochenstart hier bei Bäcker am Morgen als Thema mal vornehmen. Ist wahrscheinlich an jedem Wochentag ein schlechtes Thema, aber zum Wochenstart vielleicht dann auch noch mal besonders problematisch. Uns ist schon völlig klar, dass wir möglicherweise heute Morgen im Laufe dieser Episode schon ein paar Hörer verloren haben, die gesagt haben, ich kann mir das nicht anhören. Ich habe dafür vollstes Verständnis, wenn jemand sagt, hier schalte ich aus. Mhm. Aber die, die dran geblieben sind, haben möglicherweise doch etwas über diese Krankheit gelernt. Und wenn wir dieses bisschen Wissen, was wir uns heute Morgen erarbeitet haben, weitertragen, ist ja schon was bewegt.
Absolut, das ist ja immer so mein Herzensanliegen. Die Leute sagen immer zu mir, mein Gott, warum tust du dir das an, so eine Geschichte zu schreiben? Und dann denke ich immer, ja, also wenn ich mir da schon was antue, was wird dann all den Familien oder Menschen angetan, die einfach sowas durchleben müssen? Ich finde, das ist doch einfach auch unsere Aufgabe, dass wir uns damit auseinandersetzen und damit beschäftigen. Also das ist für mich irgendwie auch so eine Aufgabe von Journalismus, dass man so Themen, die vielleicht ein bisschen manchmal so ins Hintertreppchen geraten, die auch irgendwie an die Öffentlichkeit trägt. Und ich hoffe einfach, dass wir heute damit jemanden erreichen können und ja, vielleicht ein bisschen was bewegen können.
Danke an meine Abendblatt-Kollegin Mirjam Opresnik für diese wichtigen Infos. Wer helfen möchte, einfach nochmal in unsere Shownotes schauen, da sind alle Links aufgelistet. So, das Ende von Episode 90 haben wir erreicht. Sebastian Günther, mein Producer, ist zum Schluss noch mal im Studio. Wir hatten ja am Freitag angekündigt, dass wir beim Bezirksamt in Harburg doch mal klingeln, nach dem Motto, warum erlaubt ihr dieser armen Kindertagesstätte, der Kita Sternipark, nicht eine Küche einzubauen? Und du hast Kontakt mit denen gehabt.
Genau, ich habe geklingelt und habe mal nachgefragt, also durchgeklingelt könnte man dann ja auch passend sagen, habe mit der Pressestelle gesprochen, wie wir es Journalisten ja gerne tun, und da muss man wirklich mal eine Lanze für das Bezirksamt brechen. Die haben sofort gesagt, sie kümmern sich darum, sie wollen natürlich ein Statement abgeben und sie wollen das erklären. Und da ist so ein bisschen der Knackpunkt gewesen. Es ist natürlich dann schwierig, dann alle Leute ranzukriegen.
Warte, lass mich nochmal überlegen. Wir haben Freitagmorgen in unserer Episode darüber berichtet. Im Laufe des Vormittags hast du dich dort gemeldet. Wussten die schon, dass du dich meldest?
Ja.
Ja. Jetzt wissen wir doch alle, was freitags der Fall ist. Ich meine, wir beide gucken auch, dass wir vielleicht nicht um 20 Uhr hier noch sitzen. Ich würde mal sagen, in der Behörde ist um 16, 17, 18 Uhr vielleicht auch nicht mehr ganz so viel los, oder? Ist das gemein, wenn ich das sage?
Ich glaube nicht, dass da noch Partys auf den Fluren gefeiert werden. Oder vielleicht schon.
Wie hier beim Abendblatt natürlich.
Partys. Auf jeden Fall darf man ja auch nicht vergessen, viele im Homeoffice auch durch den Streik. Das heißt, wir kriegen die Antwort, aber sie dauert etwas. Aber das Bezirksamt hat versprochen, dass wir in dieser Woche die Antwort kriegen. Und ich würde jetzt mal eine Wette eingehen, das hat Herr Kurz ja auch gemacht in Österreich, ich würde jetzt eine Wette eingehen und sagen, vor Episode 100 haben wir die Antwort.
Aber du weißt, wie es für Herrn Kurz generell in Österreich ausgegangen ist, nicht ganz so gut. Also ich würde mich mit dem jetzt nicht vergleichen.
Ich möchte nicht in Knast.
Siehst du? Na, im Knast ist er glaube ich noch nicht, der ist auf Bewährung. Ganz so schlimm ist es nun auch nicht, Sebastian. Aber ich würde dich besuchen im Knast übrigens.
Das ist sehr, sehr nett. Wir können dann gleich auch den Bogen spannen. Vergessen Sie nicht, liebe Hörer, heute ist der letzte Tag, wo Sie sich für das große neue Werk von John Grisham bewerben können. Die Firma 2, aber es heißt nicht die Firma 2, sondern
Die Entführung. Und wir verschenken das Buch ja bei Bäcker am Morgen. Einsendeschluss ist heute um 23.59 Uhr. Also bis dahin, wir haben schon eine ganze Menge. Ich war überrascht, wie viel schon gekommen ist. Ist ja super.
Viele John Grisham-Fans. Ja. Wenn Sie sich für das Buch bewerben wollen, wenn Sie es haben wollen, dann bäckeramorgen@abendblatt.de in einem Wort. Schreiben Sie uns eine E-Mail, dann kriegen Sie es.
Bis morgen und bye-bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Bäcker am Morgen.
Ich bin Tom Husse. Guten Morgen. Hamburger Studierende können ihr Semesterticket ab diesem Sommersemester als Deutschlandticket nutzen und das ganz ohne Aufpreis. Bisher musste das Upgrade extra dazu gebucht werden. Als eines der ersten Bundesländer bietet Hamburg jetzt aber das automatische Deutschlandticket für Studierende an. Gut 85.000 Studierende profitieren davon. Der finale Umbau des Jungfernstiegs startet heute. Geplant ist, die berühmte Straße an der Binnenalster grüner und familienfreundlicher zu gestalten. Insgesamt hat die Stadt rund 13,4 Millionen Euro dafür im Haushalt eingeplant. Noch bis morgen kann man sich bei der Aktion Hamburg räumt auf anmelden. Auch in diesem Jahr hat die Stadtreinigung den Frühjahrsputz wieder auf die Beine gestellt. Schon jetzt haben sich knapp 100.000 Freiwillige angemeldet, um in den kommenden anderthalb Wochen an den verschiedensten Orten in der Stadt Gehwege, Parkanlagen oder auch Kanäle vom Müll zu befreien. Bittere Niederlage für den HSV in der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Hamburger verloren zu Hause gegen den Tabellenletzten Osnabrück 1:2. Dabei kassierte der HSV den entscheidenden Treffer kurz vor Schluss in Überzahl.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.